Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen beim GDV zu einer Live-Aufnahme von Mainframe What the Heck. Hier das tolle Logo. Wir sind in einem wahnsinns professionellen Studio zu Gast beim Patrick. Hallo Patrick.
Ja, willkommen, sage ich nur.
Wir sind in Berlin und wir hatten jetzt anderthalb Tage einen tollen Event. Wir waren erst bei euch in der Location, ein paar Ecken hier.
Für Berlin um die Ecke.
Genau, zwei
faktisch
Kilometer.
25 Kilometer fort, ja.
35 Minuten zu Fuß, ja. Keine 25 Kilometer.
Genau, und hatten eben den Train the Boss Event hier, diesmal in Berlin auf Wunsch vieler Teilnehmer und dank eurer Unterstützung konnten wir den hier auch durchführen. Patrick, du warst heute unser Host, hast das alles super organisiert mit deinem Team. Warst ja die letzten Jahre auch immer wieder mal dabei, machst selber auch viel Veranstaltungen. Was macht für dich diese Train the Boss Mainframe Welt tatsächlich aus? Was hat dich inspiriert die letzten anderthalb Tage?
Naja, erstmal, sie gibt mir die Möglichkeit, in das Thema mal tiefer einzutauchen. Ja, wir beim Verband sind ja Interessenvertreter und wir coden ja nichts. Insofern war es für mich schon mal und ist es für mich wertvoll, bei euch dabei zu sein, auch reinzuhören, zuzuhören und mal das Ganze von der Basis mitzubekommen und nicht nur vom, sag mal, auf der hohen Flughöhe. Mhm.
Wir hatten ja auch leichte Witterung. Ist ja immer, wenn wir Train the Boss machen, passiert ja irgendeine Naturkatastrophe. Diesmal hatten wir Wetter. Es gab ein bisschen Schnee. Also es sah, finde ich, auch schön aus und auch sehr viel Eisregen. Das finde ich in Berlin immer besonders schön. Das fällt mir in Stuttgart nicht auf, als ob es das einfach da nicht gibt. Aber hier in Berlin ist ganz oft, wenn es so richtig kalt wird, dann hängen überall so die Eiszapfen an den Ampeln und an den Straßenlaternen. War eigentlich ein ganz schönes Setting. Ne? Mhm. Und ich fand auch, wir hatten diesmal sehr viele und bunt gemischte Teilnehmer. Wir hatten ja nicht nur Mainframer. Wir sind ja eigentlich ein Mainframe-Podcast, aber wir hatten auch einige Kollegen aus dem System-I-Umfeld, die ehemalige AS400. Und ich würde auch sagen, wir hatten spannende Diskussionen, sind manchmal tief gekommen, manchmal auch ein bisschen höher auf die Frage, wie reden wir miteinander. Und ich denke, das können wir, glaube ich, so als allgemeines Thema wieder mitnehmen. Es geht nicht so sehr darum, welche Programmiersprache, welche Arten der Verbindung, sondern es ist ganz viel auch die menschliche Frage, wie gehen wir mit diesem Veränderungsprozess um oder wie kommentieren wir auch oder wie kommunizieren wir auch, dass vielleicht manches gar nicht so schlecht ist. Ja, das glaube ich, wir sind immer so einer Verteidigungshaltung mit diesen Bestandssystemen und ja, hatten wir heute auch ein, zweimal, ja, manchmal ist ja auch, wenn nichts passiert, müssen wir das auch feiern. Ja, wir fallen nie aus, ist kein Event, aber ist eben auch eine Besonderheit, die ja gar nicht jeder hat. Ja, das fand ich auch ganz spektakulär, dass das ganz oft dieses Mal so hervorgehoben wurde, dass dieses man hat keine Probleme besonders ist.
Ja, und gestern Abend hatten wir ja dann bei euch in der Location noch einen spannenden Vortrag, wo für mich nochmal so klar geworden ist, eben aus dem Handwerksbereich, wo wir, glaube ich, alle ziemlich baff waren dann, was da für eine Energie und Begeisterung rüberkam. Das war, denke ich, auch ein Vortrag, der dich ein Stück weit beeindruckt hat zum Schluss, oder? Wo du heute Morgen auch gesagt hast, ja, da blieb echt was hängen.
Ja, vor allem wollte ich mich zur Zimmermannslehre anmelden, aber leider, wahrscheinlich bin ich dann doch mit meinen über 50 inzwischen zu alt. ja, es war durchaus ein sehr inspirierender Vortrag. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben. Tobi, ich möchte das nicht wegnehmen, du darfst gleich nochmal was zum, ich sage jetzt nicht Demut vor dem Bestand, das darfst du dann gleich nochmal sagen. aber nicht vergessen darf man, dass er noch einen zweiten Aspekt mitgebracht hat, nämlich den hohen Ausbildungsgrad, den seine Leute haben und die er auch selbst treibt. Die Ausbildung, ein Drittel, glaube ich, hat er Auszubildende gemessen an der Gesamtbelegschaft und dieses auf Augenhöhe bewegen. Das war eben auch ganz wichtig zu sagen, dass man mal unabhängig des Bildungsgrads, ob man im Handwerk oder der Akademiker ist, man spricht auf Augenhöhe miteinander. Das ist bei mir hängen geblieben. Aber jetzt darfst du was zum Demut
ja,
vor dem Bestand sagen.
Noch ganz kurz, also für die nicht dabei waren, der Sebastian Schmäh ist Zimmermann aus der Bodenseeregion und baut da oder auch renoviert da ganz viele ja alte Gebäude, hat viele Dachstühle von Kirchen uns gezeigt, und das ist ja natürlich, das ist ja ein bisschen auffälliger als bei uns in der IT, ja? Wenn man da reinguckt, sieht man direkt, wo ist das Holz ein bisschen frischer, ja, und nicht mehr ganz so dunkel. Und da hat er halt auch gezeigt, hat auch viel darüber gesprochen in dieser Tätigkeit, wie geht man denn da vor? Geht man einfach hin und sagt, okay, alter Sachstuhl taucht nicht mehr, machen wir einmal neu. Nee, macht man nicht, sondern man macht eine Bestandsaufnahme. Und da fühlt man sich ja fast schon wie in der IT. Ja? Ihr macht's dann mit Explain. Er macht's mit CAD-Software, guckt, welche Balken sind morsch, wo müssen wir was tauschen, und nimmt sich diese speziellen dann vor und tauscht sie aus in derselben Bauart. Und das fand ich ja auch ganz interessant. Wir machen handgeschmiedete Nägel. Wir machen das so, wie das Gewerk das eben auch vor hunderten Jahren gemacht hat. Und wir finden ja auch diese vielen Auszubildenden. Er sagt ja, er hat jedes Jahr, er muss hart auswählen. Ist nicht so wie sonst im Handwerk, wo die Handwerker eher sagen, oh Gott, bei uns bewirbt sich keiner mehr, sondern er hat es geschafft, die Leute da so mitzunehmen. Mit seinen ganzen Maßnahmen finde ich auch nett, hat er auch gesagt, dass da könnten ja auch die IT-Unternehmen mal drauf kommen, ne? Mitarbeiterwohnungen zu haben. Also Bodensee könnte man ja denken, Land ist ja kein Problem, aber eine hohe, ich meine, du kommst ja auch aus der Nähe, eine hohe Attraktivität für die Reisebranche, ergo natürlich auch viele Wohnungen vielleicht vermietet in Hotels oder sowas. Und das fand ich dann schon spektakulär, wie er das auch rübergebracht hat, wie wichtig ihm das ist. Und da sieht man auch, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Also er ist das einfach. Er ist diese Person, wo auch Leute sagen, boah, bei dem will ich lernen, so wie wir dann auch gedacht haben, boah, eigentlich muss man Zimmermann werden. Und gleichzeitig, ich meine, jetzt haben wir viel über den Bestand gesprochen, den er ausbaut, sagt er aber auch, natürlich machen wir auch modernen Holzbau. Das fand ich auch ganz schön. Er sagt, also manchmal renovieren wir einen alten, jetzt muss ich richtig aufpassen, muss ich richtig sagen, einen alten Torkel, für zum Weinpressen, und daneben bauen wir ein ganz modernes Haus, auch in Holzbauweise, aber mit altem Handwerk, mit Lehm in den Wänden, mit einer guten Kultur, einer guten Atmosphäre drin. Ja, und das fand ich einfach auch ganz toll, was ja auch sehr für uns in der IT spricht, dass wir natürlich, wir haben immer so viel neu und wir haben manchmal so das Gefühl, wir müssen hier nur noch diese Retortenhäuser hinsetzen, wo er aber ganz bewusst sagt, das macht er eben nicht. Ja, ich glaube, das ist auch die Chance, die wir sagen können. Wir stellen ganz bewusst manchmal nicht die Standardsoftware hin, sondern wir sagen auch, nee, der Eigenbau ist nicht einfach böse oder man konnte früher nicht anders, man hatte keinen Standard, sondern man sagt, in gewissen Bereichen ist uns das was wert und macht uns besonders.
Macht uns aus. Und auch das, glaube ich, war für mich auch sehr eindrücklich und ist, denke ich, auch ins Publikum übergesprungen, dass er einfach stolz ist auf das, was er macht, oder? Und das fehlt uns ja oft in der Mainframe-Welt, dass man sich eher so ein bisschen ziert, oh, wir haben da nur diese Mainframes und es ist alles so schwierig und es hat schon manches nicht geklappt. Aber da ist er ja auch offen damit umgegangen, dass er gesagt hat, klar, geht auch mal was schief. Ja, und ich fand auch angedockt an diese Ausbildungsquote, die ich auch sehr beeindruckend fand, weil ich glaube, wenn man regelmäßig ausbildet, dann hat man auch Übung drin und dann fällt es auch der ganzen Organisation leichter, als wenn ich das ewig nicht mache. Klar, es ist dann mühselig, wie im Sport auch. Und ich fand es eben auch sehr spannend, wie er auch gesagt hat, ja klar, muss man den jungen Leuten auch was zutrauen und dann machen die das und dann kommen die auch in eine Verantwortung und machen vielleicht auch mal Fehler, ja, aber das ist uns auch wichtig, dass wir das trotzdem tun und die nicht ewig so helikoptermäßig von der Welt abschotten. Also das ist klar, jetzt haben wir es hier im Mainframe-Umfeld oft mit extremen Unternehmens- oder sogar gesellschaftskritischen Systemen zu tun. Da möchte natürlich niemand berühmt werden, dass er irgendwie, keine Ahnung, die Rentenversicherung ausschaltet oder die Auszahlung. Aber dennoch muss man natürlich die jungen Leute dort auch ranlassen und auf den Weg bringen. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, für viele ein inspirierender Vortrag. Ich fand es auch gut.
Highlight.
Weil er halt echt zeigt, wie wichtig es auch ist, nicht immer nur in diesem eigenen Sumpf von eigener Gruppe sich zu bewegen. Und das hatten wir ja mit dem Thema Hochschulen nochmal in einer anderen Farbe oder Facette. Wir hatten es mit der Managementberatung. Also wir versuchen ja auch bei Train the Boss. Und ich fand, das war jetzt diesmal auch, also habe ich auch selber nochmal ganz intensiv gemerkt, wie wichtig das ist, sich über die eigenen Komfortzonen,
Horizonte mal, auch.
Genau, oder Komforthorizonte hinaus zu bewegen, weil einen das wirklich auch packt und man dann eben nicht sagt, okay, wieder mal mehr vom Gleichen, schnell mal das Handy gecheckt. Ich habe das Gefühl gehabt, viele waren sehr präsent. Die letzten zwei Tage.
Vielleicht noch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist gestern. Er sagte, ist natürlich viel einfacher für ihn, weil er am Ende des Tages weiß, was er gemacht hat. Jetzt ist die Frage, wissen wir nicht, was wir gemacht haben in der IT am Ende des Tages. Jetzt bin ich kein, ich code nichts, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht könnt ihr das besser beurteilen. Ich denke schon, auch wir können sagen, wir haben am Ende des Tages eine Leistung gebracht, die ein Gewerk an einem Gewerk und ein Gewerk darstellt. Wichtig ist, glaube ich, eher die Verbundenheit auf das Gewerk. Ja, das ist meins, das habe ich gebaut, da stehe ich dazu, das feiere ich, dass es läuft. Ja. Und nicht vielleicht immer nur, nein, es läuft jetzt 5 Jahre und dann ist es wird's abgeschalten.
Und dann war alles umsonst.
War alles umsonst, ich arbeite in die Tonne. Sondern, dass man dazu steht und eine Verbindlichkeit herstellt und die Begeisterung weckt, die notwendig ist, um mit viel Freude, denke ich, an der Sache zu sein, auch kreativ arbeiten zu können in der IT.
Ich denke, auch gestern hatten wir noch einen interessanten Vortrag von einem, war ja auch schon im Podcast, der Burkhard Oppenberg hat auch einen Impulsvortrag gemacht, der sich auch sehr an das, was wir im Podcast auch schon besprochen haben, ein bisschen angegliedert hat. Diese Frage, ja, wie sieht er so die Welt der Entscheidungsträger, der Vorstände? Was wird da auch ignoriert? Manchmal ja auch ein bisschen dystopisch gesagt, das kriegen wir alles irgendwie, muss man klar sehen, kriegt man nicht mehr hin. Vielleicht ja aber doch. Ja, ich fand, ist vielleicht manchmal gut, wenn man es sehr negativ darstellt, damit man auch ein bisschen so ein und gerade jetzt, genau, jetzt machen wir das Dach zu. Das kriegen wir hin. Ja, das fand ich schon auch einfach gut gemacht, guter Impuls, den wir dann auch gut diskutieren konnten. Er hatte eine etwas negative Sicht auf die Ausbildung, war dann leider nicht mehr da, als der Sebastian den Vortrag gemacht hat, weil ich glaube, das kann auch so ein Hinweis sein, weil ich würde schon sagen, viele Leute heute sagen ja auch, Ausbildung im Handwerk ist ein Drama und das will doch keiner. Und es ist vielleicht wirklich die Frage der Haltung. Ja? Und das, wie wir auch gesagt haben, heute haben wir mit den Managementberatern ein bisschen diskutiert. Ja, wie habt ihr das empfunden? Das ist ja auch immer interessant, Sie kennen zwar vielleicht den einen oder anderen CEO, aber das ist ja doch nicht unser täglich Brot. Wie fandet ihr das so, dieses Gefühl, mal da reinzuschnuppern in ihren Alltag?
Also für mich war es ja die letzten 2 Jahre tatsächlich spannend, dass sich immer mehr eher so Managementberater, seien es jetzt eher kleinere Boutique-Beratungen, aber auch durchaus größere, plötzlich mehr für das Thema interessieren, war so mein Eindruck. Und ja, also für mich kam das schon auch glaubhaft rüber. Klar, die beschäftigen sich damit, weil sie von ihrer Kundschaft letztendlich, den Vorständen oder Entscheidern in den großen Unternehmen, zu dem Thema befragt werden und weil sie ja selber für sich erkannt haben, oh, mit so ganz allgemeinen
Plattitüden
muss ich vorsichtig sein, weil vielleicht habe ich die schon mal ein paar Mal benutzt und dann ging es doch anders aus. Ich kenne mich vielleicht nicht mehr ganz so gut aus. Und ich finde das gut, dass dort einfach auch, ich meine, man braucht beides. Man braucht diese Fähigkeit, komplexe technische Dinge zu abstrahieren und managementtaugliche Sprache und auch kompakt zu transportieren. Aber Sie haben ja auch ganz klar gesagt, Sie brauchen auch ein Netzwerk, sind wir auch bei dem Thema Verbindung von verschiedenen Gruppen von Experten, um dort einen Beitrag leisten zu können und um nicht eben nur Allgemeinheiten zu reproduzieren, sondern wirklich den Kunden auch weiterzuhelfen.
Patrick, du hast uns ja auch ein bisschen deine Umfrage vorgestellt, also oder die ihr als Verband da tut über eure Mitglieder. Vielleicht ein Thema, das ja auch gerade bei vielen Leuten sehr präsent ist, das Thema digitale Souveränität. Das hast du heute morgens auch ein bisschen vorgestellt. Vielleicht so ganz kurz für unsere Podcast-Hörer. Was sind da für dich so die wichtigen Erkenntnisse oder auch Veränderungen, die du so beobachtest, auch mit den Versicherern? Ist das wieder ein wichtigeres Thema? Oder ist jetzt mal so ein Hype und alle sagen, ja, müssen wir, aber wollen wir gar nicht?
Jetzt will ich nicht nochmal meinen Vortrag von heute Vormittag halten. Das Thema digitale Souveränität verfängt jetzt immer mehr zusehend. Das war vor 2 Jahren als Wort nicht vorhanden. Inzwischen ist es allerordens in der Politik angekommen. Mein Eindruck ist dann tatsächlich der, wenn ich zuhöre, was so passiert, dass das auf den Entscheideretagen angekommen ist, das Thema. Ich glaube, man kann sich aus der geopolitischen Lage nicht wegdrehen. Man kann es, glaube ich, auch nicht aussitzen. Man muss sich mit dieser Situation, mit veränderten Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und da zählt eben auch dazu, zumindest eine Verortung des Themas digitale Souveränität für das eigene Haus durchzuführen. Kann man alles auf einmal lösen? Nein, kann man nicht. Ja, es gibt ja gar kein Angebot an der Stelle. Aber man kann ja mal schauen, entsteht durch mich oder durch den jeweiligen Akteur dann eine Nachfrage, aus der wiederum das Angebot dann folgt. Es ist eine Risikobeurteilung, die man vornehmen muss. Es ist ja nicht jede öffentliche Cloud oder jede Hyperscaler Cloud jetzt schlecht, ja, oder irgendwie nicht gut nutzbar, sondern sind natürlich nutzbar. Die Frage ist, wie ich es verteile, ja, also wie mit meinem eigenen Risikohunger, wie verteile ich es auf Lösungen, die der Markt bietet, vielleicht in Zukunft sogar noch mehr bietet an souveränen Lösungen.
Also ich war ja ganz begeistert, habe ich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, die digitale Identität. Ich habe das vor 2 Wochen mal wieder mit einem Freund ein Konto eingerichtet. Dann kommst du auf die Postident-Seite. Da kannst du dann, wenn du willst, deinen Perso einscannen oder du machst so ein Video und so. Und das ist ja schon, also da muss man fast lachen, gell, dass das heute noch so ist. Aber das ist ja dann wirklich schon was, wo es sich so langsam bewegt. Gell, wo wir wirklich auch mal wieder gucken, wir wollen da auch was haben, so eine Identität, die uns dann auch vielleicht hilft bei eben all diesen Geschäften. Ne? Das ist ja auch spannend.
Genau, du sprichst jetzt die Eudi Wallet an. Das ist ein großes Thema für uns in der Versicherungswirtschaft. Wir sehen es natürlich den Pflichtcharakter. Das heißt, es kommt Ende des Jahres, wird dann Ende 27 für Teile der Anwendungsfälle, die wir haben, eben auch eine verpflichtende Akzeptanz sich für die Eudi Wallet ergeben. Aber vielmehr möchte ich sagen, da ist ja noch eine Kür dabei. Ja, man kann ja damit tolle Sachen tun. Ja, man kann ein Problem lösen, was ungelöst ist. Wir laufen alle mit, ich weiß nicht, x Identitäten im Netz rum. Wahrscheinlich mindestens doppelt so viele haben wir vergessen, dass wir sie angelegt haben. So kann es ja nicht bleiben. Ja, idealerweise soll es eine einzelne geben oder ein paar wenige, eine vertrauensvolle, eine sichere Identität. Idealerweise auch eine in Europa souverän bereitgestellte, mit der wir uns im digitalen Raum bewegen können. Sei es in der Bankenwelt, sei es in der Versicherungswelt, sei es wo auch immer. Und das unterstützen wir. Und da möchten wir natürlich schauen, dass dieses Projekt der Eudi Wallet zum Fliegen kommt in Deutschland und letztendlich dann auch verfängt in Richtung Versicherungswirtschaft, dass wir da Mehrwerte generieren und auch natürlich Dinge nutzbar für Kunden machen können.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was könnt ihr als Verband tun, um das zu unterstützen? Oder sind da
wir können die Brücke bauen. Die Brücke bauen von den Vorhaben der Bundesregierung, von den Akteuren, die dort unterwegs sind, sagen wir das Digitalministerium, das neue, die Bundesagentur für Sprunginnovation ist mit dem Ökosystem betraut. Und dann gibt es eben die Unternehmen, die aufgefordert sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir bauen die informative Brücke dahin. Wir stellen Kontakte her. Wir schauen, was können wir als Branche, als Unique Selling Point vielleicht noch beistellen in diesem neuen Ökosystem und können letztendlich nur dafür plädieren, dass man sich als Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzt und eben aus der Pflicht, die ohnehin kommt, vielleicht eine Kür macht und ein tolles Produkt, ein sicheres Produkt, ein Produkt mit hoher Usability auch an den Markt bringen, das den Bürgern und Bürgerinnen in Europa und in Deutschland Spaß macht zu benutzen. Vielleicht als Alternative zu den Lösungen, die wir heute nutzen, von möglichen Hyperscalern aus Ost und West.
Ja, ich glaube, was ich auch so ein Stück weit durchgezogen habe, ich habe dir ja vor kurzem da ein Buch auch zugeteilt, für mich war auch so ein Stichwort Risikokompetenz. Also ich glaube, Risiken komplett auszuschließen geht nicht. Ja, wenn ich ein Dach aufmache beim Bau, dann habe ich
kann es regnen.
Da muss ich halt in der Lage sein, es schnell und rechtzeitig wieder zuzumachen. Wenn ich eine Mainframe, eine Legacy-Anwendung modernisiere, da muss ich auch schauen, wie gehe ich mit den Risiken um, die da zwangsläufig entstehen, weil gar nichts zu machen und den Code einfach so weiter zu betreiben und keiner kennt sich mehr aus, geht auch nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das so ein großes Lernfeld noch ist für viele, wo es schon die Frage ist, was bedeutet Risikokompetenz, wie gehe ich mit Risiken um, wie gehe ich als Staat damit um, als Unternehmen. Das fand ich auch interessant.
Ja, total. Und wir hatten es deswegen, weil ja viele dann gesagt haben, oh Gott, ist es Wetter, dann bleiben wir daheim.
Ja,
das genau. Ist schon auch, ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung, aber ich glaube schon, dass wir da als Gesellschaft manchmal auch so, wir hatten es auch kurz in dieser Runde zur digitalen Souveränität, wo da alle gesagt haben, ja, aber wir können das ja gar nicht mehr. Also, wir müssen uns nicht immer so klein machen, wir sind in Europa eine große Volkswirtschaft, wir haben nicht ganz das GDP von den USA, aber auch kein kleines, gell? Wenn wir jetzt wirklich sagen, all in, wir wollen mal, ich glaube, da geht viel mehr und das fand ich auch schön, das war ja einer der letzten Sätze, die der Sebastian uns mitgegeben hat, wenn man mit Zuversicht was gemeinsam macht, dann schafft das auch Freude, ja? Und ich glaube, da müssen wir uns auch alle nochmal so ein bisschen am Schlawittchen packen und sagen, das kann ja auch Spaß machen. Ja, also wie du sagst, das ist ja so, kann jetzt sagen, die digitale Identität, oh, wie ätzend. Ja, oder man sagt, boah, guck mal, wie viele Leute sich jetzt freuen, wenn die in Zukunft, man stelle sich vor, ihren Personalausweis mit einem Klick und ihre ID verlängern können, ohne sich fünfmal am, also ich komme aus Stuttgart, da ist vielleicht besonders schlimm, gell, irgendwelchen Ämtern anzustellen und so und noch dreimal hin fürs Abholen und, sondern das macht man einfach, gell. Das ist ja wirklich cool. Und da einfach auch zu sagen, da machen wir viele Leute froh. Das hilft einem ja auch irgendwie so ein bisschen in seinem Job. Ja? Selbst wenn man den nicht sieht, diese EU-ID, aber man weiß, man macht da wirklich den Normalbürger einfach froh. Und das finde ich ja auch eine tolle Sache.
Geplant ist ja schon, dass man sie sieht tatsächlich. Wir bekommen ja eine staatliche Lösung, auf der wir dann, mit der wir in Anfang 27 starten können. Aber danach, da warten wir natürlich auch noch auf coole Wirtschaftslösungen, die das Ökosystem bereichern und die vor allem Spaß machen und funktionieren.
Wenn ich sehen, sagt man nicht immer, ich denke ja mal an den Sebastian, gell, der guckt da abends auf sein Dach und dann hat er sein Dach gesehen, ja, oder sein Haus und da ist es schon ein bisschen schwieriger, gell, muss man erst das Handy rauskommen. Da ist sie. Ja, aber es ist, glaube ich, schon, wie du sagst, ich glaube, du hast schon einen guten Punkt, wir müssen da uns einfach mal wieder ein bisschen mehr sagen, guck mal, was wir auch hier Cooles machen, auch wie die ein oder anderen Kunden gesagt haben, guck mal, wir fallen nie aus. Das ist eine tolle Sache, gell, da müssen wir uns ein bisschen mehr feiern, klingt immer so hochtrabend, aber wirklich uns auch schon mal loben und sagen, läuft doch alles gut hier. Ja, und das ist, glaube ich, ein guter Spirit, mit dem wir aus diesem Train the Boss Event dieses Mal rausgehen, dass viel gehen kann, wenn wir alle ein bisschen guter Hoffnung sind und drauf losmarschieren.
Und ein positives Mindset haben, ja?
Absolut. Das
nehme ich auf jeden Fall mit.
Macht viel aus, ja. Sehr schön, ja. Und in dem Kontext, glaube ich, machen wir für heute ein Punkt und
machen wir das Dach zu.
Train the Boss, heute machen wir das Dach zu. Und ja, ich freue mich schon, jetzt ab morgen den nächsten Train the Boss Event zu planen. Kommen immer schon gleich viele Ideen. Sind wir noch ganz inspiriert und hoffen natürlich, dass wir auch beim nächsten Mal wieder neue Gäste dabei haben. Wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, die Feedbacks waren auch durchaus positiv. Ich hoffe, ihr seid beide auch wieder dabei und bringt euch ein. Und dann vielen Dank fürs Zuhören wieder, für diesen Live-Podcast hier aus Berlin und dann bis zum nächsten
Mal. Ciao.
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 Mainframe. What the Heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.